ARD.
Das Ziel dieser russischen Cyber- und Desinformationsangriffe ist klar. Es geht darum, die Gesellschaft zu spalten, Misstrauen zu schüren, Ablehnung hervorzurufen und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen.
Sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes Martin Giese. Dazu später mehr in unserem Podcast.
Entmilitarisierte Zone. Selenskyj will Ukrainer entscheiden lassen.
Cyberangriffe. Bundesregierung macht Russland verantwortlich.
Gazastreifen. Humanitäre Lage durch Überschwemmungen noch prekärer.
7. Oktober. Amnesty wirft radikal-islamischer Hamas erstmals Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.
Hallo, ich bin Marei Beermann.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 12. Dezember. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ja, wie geht es weiter bei den Friedensverhandlungen für die Ukraine? Die US-Regierung hat sich zu einem weiteren Treffen bereit erklärt. US-Präsident Trump hat als Termin morgen vorgeschlagen. Dabei dürfte es konkret um ein Thema gehen, oder?
Ja, nämlich um eine demilitarisierte Zone im Osten der Ukraine. Wir haben in unserer Ausgabe heute Morgen ja schon darüber gesprochen. Die Idee hatte laut Präsident Selenskyj die US-Regierung ins Spiel gebracht. Konkret geht es darum, den bisher von der ukrainischen Armee kontrollierten Teil des Donbass-Gebiets zur sogenannten freien Wirtschaftszone zu erklären. Und über die Details hat unser Kollege Florian Brückner im Deutschlandfunk mit Osteuropa-Korrespondent Peter Sawicki gesprochen und ihn gefragt, wie genau soll so eine Zone aussehen, was ist da bekannt?
Ja, in der Tat. Selenskyj hat gestern sich noch einmal in dieser Woche öffentlich und relativ detailliert zu den Verhandlungen geäußert und hat diese territoriale Frage als einen wichtigen Knackpunkt bezeichnet. Er hat zunächst gesagt, dass Russland nach wie vor den gesamten Donbass zugesprochen bekommen will, dass die Ukraine das aber so nicht akzeptieren kann, weil sie dann Gebiete aufgibt, die Russland militärisch bisher nicht erobern konnte. Und jetzt geht es darum, dass in der Region Donetsk, die besonders hart umkämpft ist, wo Russland teilweise sehr stark auf dem Vormarsch ist und wo die Ukraine sich seit vielen Jahren schon defensiv so eingerichtet hat, dass man dieses Gebiet nicht einfach so aufgeben kann, da soll jetzt so eine demilitarisierte Zone nach der Vorstellung der USA offensichtlich entstehen. Und da ist aber zum Beispiel zunächst noch unklar, wie die genannt werden soll, so hat das Selenskyj formuliert. Er hat gesagt, dass Russland das als demilitarisierte Zone im militärischen Sinne ansehen würde und die USA sprechen da vielmehr von einer Art Sonderwirtschaftszone, also ungefähr dort, wo sich da die Front derzeit befindet. Und von dort sollten sich die ukrainischen Truppen gemäß dieser Idee zurückziehen und die russischen Truppen sollten gleichzeitig nicht hineingehen. Und dann hat aber Selenskyj gleichzeitig durchaus Skepsis geäußert mit Blick auf diese Idee, denn er hat gesagt, man wisse derzeit nicht, wie eine solche Zone verwaltet werden würde und welche Garantie es gäbe, dass Russland nicht doch militärisch vorstoßen würde nach einiger Zeit. Und dann noch ein wichtiger Zusatz, denn Selenskyj hat gesagt, jegliche territorialen Fragen müssten von der ukrainischen Bevölkerung bestätigt werden, entweder in Form von Wahlen oder in Form eines Referendums.
Aber gleichzeitig hat Selenskyjs Berater Podolyak jetzt gesagt, dass die Ukraine grundsätzlich zu dieser demilitarisierten Zone bereit sei. Steht das dann im Gegensatz zu Selenskyjs Aussagen?
Das würde ich nicht so sehen. Also es ist sicherlich so, dass man in Ansätzen schon sieht, dass die Ukraine dazu Konzession bereit ist, aber eben unter bestimmten Bedingungen. Und da spielt es für die Ukraine eine wichtige Rolle, dass Russland keine Gebiete zugesprochen bekommt, die es militärisch bisher nicht erobern konnte, die dann auch strategisch von entscheidender Bedeutung sind, speziell in der Region Donetsk. Weil wenn Russland die Kontrolle über weitere Gebiete in der Region Donetsk bekäme, dann wäre es militärstrategisch in viel besseren Position, um die Ukraine eventuell ein drittes Mal anzugreifen. Und Podolyak spricht, es geht hier um ein Interview mit der französischen Zeitung Le Monde, davon, dass eine demilitarisierte Zone auf beiden Seiten der Front in der Region Donetsk entstehen müsste. Also es müssten sich, wenn man eine solche Zone einrichten würde, beide Parteien, die Ukraine und Russland, von der Frontlinie zurückziehen und eben nicht nur die Ukraine. Und so ähnlich hat sich Selenskyj dann auch geäußert gestern im Verlauf dieses Pressebriefings. Und insofern kann man, glaube ich, sagen, diese beiden Aussagen ergänzen sich untereinander und miteinander. Und entscheidend ist, glaube ich, zudem auch dieser Verweis von Selenskyj auf mögliche Wahlen, auf ein mögliches Referendum. Das ist vermutlich ein weiterer Versuch von den USA, ein Bekenntnis zu einem Waffenstillstand zu erwirken. Denn das ist ja etwas, was Russland bisher auch ablehnt und womit die Ukraine eben versucht, die USA stärker an sich zu binden. Und es ist ein ähnlicher Schachzug, dieser Verweis auf Wahlen und ein Referendum, wie zuvor er erklärt hatte, dass er bereit sei, sich Wahlen auch während des Kriegszustandes zu stellen, aber unter der Voraussetzung, dass es einen Waffenstillstand gäbe.
Damit sind wir im weitesten Sinne beim Thema Kommunikation. Lassen Sie uns noch kurz darauf schauen. Es fällt auf, dass der ukrainische Präsident sich jetzt zum wiederholten Mal detailliert in der Öffentlichkeit zu den Verhandlungen geäußert hat. Wie ist das zu bewerten aus Ihrer Sicht?
Es ist vermutlich auch eine Reaktion auf Trumps Vorwürfe, dass Selenskyj diejenige Person sei, die einzige Person sei, so wie das Trump formuliert hat, die jegliche Pläne, jegliche Überlegungen blockieren würde. Er will damit also zeigen, dass man hier absolut offen ist, um über Trumps Ideen zu diskutieren, so sehr man natürlich da auch Konzessionen eingehen würde. Und man tut ja auch alles, um Donald Trump hier nicht zu vergrätzen. Aber gleichzeitig muss Selenskyj natürlich auch zeigen, dass er hier im Sinne der Ukraine hart verhandelt und beide Aspekte möchte er damit wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Und vielleicht ist damit auch ein subtiler Hinweis an die Weltöffentlichkeit verbunden, dass nämlich, so hat Selenskyj das, sagen wir mal, geschönt formuliert, dass das Ganze noch nicht so richtig gut ausgearbeitet worden ist. So ähnlich, beziehungsweise mit deutlich härteren Worten wird das in ukrainischen Medien zitiert. Da ist sinngemäß die Rede davon, dass all diese Pläne und Ideen und neuen Versionen, die zuletzt diskutiert worden sind, dass das nichts anderes sei als diplomatischer Dilettantismus. So sieht man das in der Ukraine und warnt davor, den sogenannten Friedensplan, so wie er derzeit offensichtlich hinter den Kulissen diskutiert wird, den zu unterzeichnen, weil das für die Ukraine strategisch eine Katastrophe werden könnte.
Wir haben es gehört, in der Ukraine werden die Friedenspläne in ihrer jetzigen Form kritisch gesehen, zumindest von den Medien. Aber was ist mit den Menschen im Land?
Ja, Präsident Selenskyj hat diesbezüglich klar gemacht, dass über Territorialfragen nur sein Volk entscheiden kann. Egal, ob in Form von Wahlen oder eines Referendums.
Russland lehnt Selenskyjs Vorschlag, die ukrainische Bevölkerung bei einer Volksabstimmung entscheiden zu lassen, übrigens ab. Dieses Gebiet sei russisches Territorium, hieß es mit Blick auf die Annexion von 2022 aus Moskau. Und wir bleiben noch beim Thema Russland, diesmal betrifft das aber Deutschland.
Ja, wir haben es am Anfang schon kurz vom Sprecher des Auswärtigen Amtes Giese gehört. Die Bundesregierung macht Russland für einen großen Cyberangriff und eine Desinformationskampagne im Bundestagswahlkampf verantwortlich. Der russische Botschafter ist deshalb ins Auswärtige Amt eingestellt worden. Was es damit genau auf sich hat, fasst unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale zusammen.
Herauszufinden, wer hinter einem Cyberangriff steckt, ist kompliziert. Angreifer versuchen, ihre Spuren im Netz zu verwischen. Doch in den heute öffentlich gemachten Fällen sind die Geheimdienste sicher. Auftraggeber und Täter sind beim russischen Staat zu finden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es harte Beweise, die man aus Sicherheitsgründen aber nicht veröffentlichen will. Der russische Militärgeheimdienst soll demnach im August vergangenen Jahres einen Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung organisiert haben. Damals war von einem Angriff auf die Bürokommunikation die Rede. Der Flugverkehr war nicht betroffen. In dem anderen Fall geht es um eine Desinformationskampagne, für die eine staatsnahe Organisation in Moskau verantwortlich gemacht wird. Sie soll im Netz gefälschte Videos und erfundene Nachrichten verbreitet haben, um in Deutschland Misstrauen zu schüren und rund um die Bundestagswahl das Vertrauen in die Demokratie zu schwächen. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Cyberangriffe auf politische Institutionen und Parteien gegeben, für die die Bundesregierung Russland verantwortlich macht. Indem die Bundesregierung den russischen Staat öffentlich als Täter benennt, will sie nicht nur auf die Gefahr durch solche hybriden Angriffe hinweisen, es soll auch ein Signal an Russland sein. Wer angreift, muss mit politischem Druck und möglichen Sanktionen rechnen.
Und dazu jetzt noch einmal der Sprecher des Auswärtigen Amtes Giese in voller Länge.
Das Ziel dieser russischen Cyber- und Desinformationsangriffe ist klar. Es geht darum, die Gesellschaft zu spalten, Misstrauen zu schüren, Ablehnung hervorzurufen und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen. Diese gezielte Informationsmanipulation reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktivitäten Russlands, die darauf abzielen, das Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse in Deutschland zu untergraben. Russland bedroht damit ganz konkret unsere Sicherheit, nicht nur durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch hier bei uns in Deutschland.
Und von der Ukraine und Deutschland schauen wir nach Nahost.
Genau, konkret in den Gazastreifen. Dort spitzt sich die eh schon verzweifelte Lage vieler Menschen noch zu. Ursache sind die andauernden Regenfälle der letzten Tage und die dadurch verursachten schweren Überschwemmungen. Wie prekär die Lage vor Ort ist, dazu hat Tel Aviv-Korrespondent Björn Dahke mit unserer Kollegin Kirsten Gerhardt bei Tagesschau 24 gesprochen.
Etwa 80% des Gazastreifens, die Gebäude dort sind ja völlig zerstört. Viele tausend Menschen müssen in Zelten dort leben. Das sind Zahlen des UN-Nothilfebüros, dass 850.000 Menschen in akuten Überflutungsgebieten leben. Also wir haben das ja auch auf Bildern gesehen, dass dort das Regenwasser durch die Zelte durchfließt. Und es ist nicht nur das Regenwasser, es gibt keine Kanalisation da in Gaza in weiten Teilen. Das heißt, man muss damit rechnen, dass auch Abwässer, dass auch Industrieabfälle, auch die Reste, Sprengstoffe des Krieges dort durch diese Zelte durchfließen. Und die Menschen sind natürlich völlig verzweifelt. Mit Schaufeln versuchen sie, da Abwassergräben zu buddeln oder auch Mehlsäcke, frühere Mehlsäcke der Hilfslieferungen werden mit Sand gefüllt, um Barrieren gegen das Wasser dort aufzubauen. Mhm. Wir haben jetzt gerade hier blauen Himmel in Tel Aviv. Das kann so ein bisschen trügerisch, aber die letzten 3 Tage hat es eigentlich in dieser Region fast durchgängig durchgeregnet. Tagsüber Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Also es sind alles keine Bedingungen, in denen man in einem Zelt gut leben könnte.
Nun kontrolliert ja die israelische Regierung, was in den Gazastreifen gelangt und was nicht. Was befürchtet sie denn, wenn Hilfsorganisationen zum Beispiel nach Holz fragen?
Ja, die Befürchtung der israelischen Behörden ist, dass diese Güter missbraucht werden könnten, dass sie in die Hände der Hamas oder anderer radikaler Gruppen dann gelangen und sie diese Materialien, Baumaterialien nutzen könnten für sich oder auf dem Schwarzmarkt weiterverkaufen könnten, also davon dann auch profitieren, wieder erstarken könnten. Deshalb also diese sehr komplizierten, sehr langwierigen und wie Hilfsorganisationen sagen auch bürokratischen Abfertigungen an den Übergangsstellen nach Gaza. Das ist sehr aufwendig, das dauert sehr lange und deshalb warten auch viele Hilfsgüter darauf, in den Gazastreifen zu gelangen. Also es sind noch nicht die Mengen jetzt, die eigentlich auch vereinbart worden sind, die in den Gazastreifen dort auch reinkommen.
Täglich sollten ja eigentlich seit der Waffenruhe 600 Hilfstrucks in den Gazastreifen gelangen. Warum funktioniert das nicht? Woran liegt das?
Ist für uns hier natürlich schwer nachzuvollziehen, denn auch die israelischen Behörden sagen, es kommen täglich mehr als 600 Lastwagen in den Gazastreifen rein. Hilfsorganisationen haben da ganz andere Zahlen und jetzt hat sich die Nachrichtenagentur AP mal die Zahlen der israelischen Behörden vorgenommen, haben die analysiert für die vergangenen 2 Monate, seit der Waffenstillstand in Kraft ist und die kommen auf durchschnittliche Zahlen von etwa 460 Lkw täglich, die also den Gazastreifen erreichen. Das heißt noch nicht, dass dann wirklich auch diese Hilfsgüter überall verteilt werden können, in den Lagerhallen ankommen. Also das UN-Nothilfebüro sagt, dass etwa 2% ihrer Hilfsgüter abgefangen werden, gekapert werden und nicht in den Lagerhallen auch ankommen. Also wie gesagt, 2% gehen auf dem Weg sozusagen verloren.
Nun sehen wir ja gerade in den Bildern, dass die Menschen also das Wasser aus ihren brüchigen Zelten schippen. Was brauchen die Menschen denn in Gaza am dringendsten?
Ja, wir haben es schon gehört, Zelte sind natürlich sehr wichtig, auch Wohncontainer, Container für Schulen, für Krankenstationen, also alles, was ein bisschen mehr Schutz bietet bei diesen Wetterbedingungen, wo die Menschen in Zelten einfach nicht wirklich geschützt sind. Wir hören von Hilfsorganisationen, dass momentan es sehr, sehr viele unterernährte Kinder auch gibt, also Spezialnahrung für Säuglinge wird benötigt, für stillende Mütter auch, weiterhin medizinisches Gerät, denn die Krankenstationen im Gazastreifen sind nicht voll arbeitsfähig. Tausende Menschen können dort nicht richtig behandelt werden, müssten eigentlich besser im Ausland behandelt werden. Also das sind sehr, sehr dringliche Sachen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch auf Bildern von Märkten in Gaza, dass viele Konsumgüter per kommerziellen Transporte in den Gazastreifen es reinschaffen. Da gibt es dann auf den Märkten Spielzeug, neue Telefone, auch viel mehr Lebensmittel als jetzt in den vergangenen Monaten. Die Preise sinken, aber nach wie vor, viele Menschen können sich das natürlich überhaupt nicht leisten. Und ganz grundlegend grundlegende Dinge wie Medizin, wie Zelte sind zu wenig da.
Und wie kommt insgesamt der Aufbau in Gaza voran?
Ich glaube, von Aufbau kann man da noch gar nicht so richtig reden. Also es gibt ja Pläne oder es gibt auch schon Vorbereitungsarbeiten, dass man im Süden des Gazastreifens in der Stadt Rafah so eine Art Containerstadt dann aufbaut, also feste oder halbwegs feste Behausungen, Zelte, Krankenstationen und Schulen. Aber es gibt Schätzungen von Experten der Vereinten Nationen, dass es allein 7 Jahre dauern würde, den ganzen Schutt, der bei den Zerstörungen, bei den israelischen Angriffen entstanden ist, aus dem Gazastreifen zu räumen. Da haben wir dann über den Wiederaufbau noch überhaupt nicht gesprochen. Also 7 Jahre erstmal den Schutt dort wegzukriegen. Ich glaube, von Wiederaufbau jetzt zu sprechen, ist wirklich noch sehr, sehr früh.
Und zum Schluss blicken wir nochmal auf den Auslöser des Gazakriegs, den Überfall der Hamas vom 7. Oktober 2023.
Genau, Amnesty International hat der radikal-islamischen Hamas und anderen militanten Palästinensergruppen jetzt das erste Mal Verbrechen gegen die Menschlichkeit während und seit dem Überfall vorgeworfen. Die Details dazu hat Julio Segador in Tel Aviv.
Es ist der erste Bericht von Amnesty International, der sich mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auseinandersetzt. Amnesty kommt in dem 173-seitigen Bericht, der in London veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass die Terrorattacke ein Kriegsverbrechen darstellt, ebenso ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mitglieder palästinensischer bewaffneter Gruppen und in geringerem Maße auch Zivilisten hätten einen weitreichenden und systematischen Angriff gegen die israelische Zivilbevölkerung durchgeführt, heißt es. Der Bericht geht explizit auch auf das Thema der sexuellen Gewalt ein. Die Attacke der Terrororganisation Hamas und auch die nachfolgenden Handlungen hätten Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, erzwungene Prostitution, Zwangsschwangerschaft, erzwungene Sterilisation oder jede andere Form von sexueller Gewalt umfasst. Insgesamt wurden bei dem Angriff am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in den Kibbuzim entlang des Gazastreifens getötet. 255 Menschen wurden von der Hamas und anderen Terrorgruppen in den Küstenstreifen entführt. Eine Leiche eines getöteten Soldaten befindet sich weiterhin in der Hand der Hamas. Israelische Medien berichten, dass Amnesty International den Bericht zum Terrorangriff der Hamas eigentlich schon Ende vergangenen Jahres veröffentlichen wollte, dann aber einen Bericht vorzog, in dem Israel beschuldigt wird, im Zuge des Gazakrieges einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Nun anerkennt Amnesty International erstmals auch die Verantwortung der Hamas an den Gräueltaten des 7. Oktober 2023.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Marei Beermann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.